Herzlich willkommen zur 20. Folge der Bahnheldin. Mit dabei ist wieder Cornelis Carter.
Hallo.
Und mein Name ist Dennis Morhardt. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann ist euch sicher aufgefallen, dass wir gesagt haben, das wäre die letzte gewesen zum Thema Bahnfahren in Europa. Das ist ein wenig gelogen. Zu dem Zeitpunkt, dass wir das aufgenommen haben, war das für uns die Realität, aber zwischenzeitlich hat sich eine neue Option ergeben, um über ein weiteres Land und das Zugfahren dort zu sprechen. Und es geht um Italien.
Genau.
Cornelis, wir haben heute eine Gästin dabei.
Also wir haben ja nicht gelogen, in dem Sinne, dass es die letzte Folge gewesen ist, wo wir unterwegs waren, aber auch andere Menschen fahren Zug. Und wir haben heute Anna zugeschaltet. Anna, du bist auch sehr viel unterwegs in Europa und auch begeisterte Podcast-Hörerin. Und wir haben uns einfach gedacht, weil du in Italien unterwegs warst, ungefähr auch in der Zeit, wo wir unsere Reisen durch Spanien, durch Belgien, Deutschland, Polen, alles Mögliche gemacht haben, passt das doch wundervoll zum Jahr der europäischen Schiene, europäisches Jahr der Schiene, hier auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf zu setzen. Ja, und du bist vielleicht auch nicht ganz so, sag ich mal, Trainspotter-mäßig unterwegs, sondern hast vielleicht noch den Blick einer
normalen Bahnfahrerin.
Soll man sagen. Genau. Einfach der normale Zug. Ja. Genau. Ja. Also erstmal hallo, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen, wo du herkommst.
Hallo, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin auch eine jedenfalls sehr leidenschaftliche Bahnfahrerin und wirklich sehr viel unterwegs, auch beruflich. Ich bin, wie man es wahrscheinlich hört, ursprünglich aus Wien, bin jetzt aber lebe seit 4-5 Jahren in Frankfurt am Main und das ist natürlich eine super Stadt zum Bahnfahren in alle möglichen Richtungen von Europa. Und was dazu kommt, also ich muss eben beruflich sehr viel unterwegs sein und ich habe schlimme Flugangst. Das heißt, ich versuche eigentlich alle Strecken, also meine Schmerzgrenze sind 10 Stunden, alles was drunter ist, quasi mit der Bahn zu fahren.
Ja, da geht es dir wie mir, zumindest viele Jahre. Also ich bin auch nie gern geflogen, habe es zwar irgendwann mir so ein bisschen beigebracht und angewöhnt, aber ich finde, der Komfortgewinn und der Entspanntheitsgrad ist einfach in jedem Zug besser als
absolut, im
Flugzeug. Ja. Da wäre jetzt tatsächlich die spannende Frage, 10 Stunden, da kommt man doch schon relativ weit. Was ist denn das Weiteste, was du jetzt quasi mal ein Stück gefahren
von
bist?
Von Frankfurt aus, mich mal überlegen. Also ich bin einmal gefahren nach Lund, das ist in Schweden, war schon relativ weit. Ich glaube, das waren ungefähr 10 Stunden. Ich bin auch schon gefahren nach Granada, das war auch ziemlich weit, aber das ging sehr, sehr gut. Ich fahre öfter nach London, das ist nicht so weit, also es ist von Frankfurt eigentlich wirklich ziemlich nah. Und jetzt eben letztens bin ich auch nach Camogli, das ist in Italien unter Genua so ein bisschen gefahren, von Frankfurt waren das auch so 7 Stunden. Und ich fahre regelmäßig nach Wien, weil da meine Familie ist und auch einer meiner Partner wohnt. Und das sind 6,5 Stunden und das mache ich eigentlich, sage ich mal, alle 3 Wochen und ist wirklich gut.
Das heißt, du hast tatsächlich einige Bahnmeilen eingesammelt in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall würde ich hier als Gästin im Bahnhelden-Podcast eine wahre Bahnheldin.
Ja, ich fühle mich auch sehr angesprochen von dem Namen dieses Podcasts. Genau. Vor allem auch wegen den vielen Widrigkeiten, die man beim Bahnfahren ja auch erleben muss und den ganzen Challenges, die man bewältigen muss. Das hat ja trotzdem noch ein bisschen einen abenteuerlicheren Charakter als vielleicht andere Fortbewegungsarten. Also eine Bahnveteranin bin ich vielleicht sogar fast, könnte man sagen.
Genau. Ja, und du warst in Italien unterwegs dieses Jahr. Wie kam es dazu oder was war das für eine Reise?
Also die Sache war, ich hatte quasi dieses Jahr seit langer Zeit, wie wahrscheinlich viele, mal einen längeren Urlaub geplant, ein großes Urlaubsbedürfnis, weil das im Vorjahr nicht wirklich geklappt hat wegen Corona und hatte mir 4 Wochen freigenommen, was für mich sehr ungewöhnlich ist eigentlich und hatte quasi davon 2 Wochen geplant, durch Frankreich zu fahren mit dem Auto und dann 2 Wochen durch Italien mit dem Zug. Und das quasi aneinander anschließend. Das heißt, ich bin dann quasi nach dem Frankreich-Trip von Paris mit dem Flugzeug leider nach Venedig gefahren, weil das hat nicht funktioniert unter 10 Stunden mit der Bahn. Dann haben wir quasi, mein Partner und ich, in Venedig unsere Italienreise gestartet und sind dann den Stiefel abgefahren an der Ostküste hinunter und an der Westküste wieder hinauf. Und das alles quasi mit der Bahn in 2 Wochen. Insgesamt, glaube ich, waren es 10 Reisen, die wir da gemacht haben oder 10 Zugreisen sozusagen, 10 verschiedene Städte und dann auch wieder mit der Bahn zurück nach Frankfurt.
Und das heißt dann quasi von einem Ort zum anderen und dann quasi dort Sightseeing, ein bisschen angucken. Also ihr hattet jetzt nicht das Bedürfnis, quasi einmal durchzurauschen, einmal rumherum, sondern ihr habt viel mitgenommen wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Dazu muss man vielleicht sagen, mein Partner ist aus Irland und der war noch nie in Italien. Und ich bin ja quasi als Österreicherin so in Italien mehr oder weniger aufgewachsen. Also Bibione, Jesolo, diese ganzen Urlaubsorte, wo wir als Kinder, als Familienurlauber hingefahren sind. Und der kannte halt gar nichts von Italien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das geht nicht, das muss sich ändern. Und dann haben wir halt wirklich gestartet, so mit den, einerseits natürlich so mit diesen Klassikern, also eben Venedig oder auch Neapel, Rom, aber dann auch so ein paar off the beaten track quasi Orte. Also wir waren in Parma zum Beispiel oder wir waren in Assisi, also ein bisschen alles durch, große Städte, kleine Städte, ein bisschen Land.
Und das hört sich ja bei den kleinen Städten ja nicht danach an, als kämen wir da mal mit so einem schnellen Zug hin, oder?
Ja, genau. Also wir sind viel Regionalzüge gefahren. Das war auch eigentlich immer ganz schön. Also die Sache ist mal so, wir haben uns quasi am Anfang von diesem ganzen Trip die Trenitalia-App runtergeladen und haben dann eigentlich alles über die navigiert und haben quasi auch dann genommen, welche Verbindungen uns die vorgeschlagen hat, egal wie genau. Ja, also unabhängig von Zug oder Geschwindigkeit, einfach was gerade dann gepasst hat, wenn wir einfach aus dem Ort raus mussten, raus wollten und woanders hin wollten. Und das waren eben auch sehr, sehr zerstückelte Tickets dann unter anderem. Ich habe mir das dann im Vorhinein nochmal ein bisschen angeschaut und weil ich auch gerade ein Gespräch mit einer administrativen Fachkraft von meinem Arbeitgeber hatte, die meine Tickets von einer anderen italienischen Zugreise abrechnen musste und gesagt hat, warum sind denn das irgendwie 7 verschiedene Tickets von hier bis dort und dann gibt es 2 Bahnhöfe in Bologna und da gibt es auch nochmal 2 Tickets zwischen denen und so und ich konnte damit gar nicht umgehen. Aber das ist schon, also ich habe das dann, das hat mich am Anfang, muss ich sagen, sehr gestresst, weil wenn man sich so denkt, das ist eine Bahnfahrt von 3 Stunden und es gibt irgendwie 3 Umstiege dabei und diese App hat das nicht so, also ich musste mich erstmal damit vertraut machen, bis ich dann gemerkt habe, was da als Umstieg gilt und was eigentlich nicht als Umstieg gilt und hatte so als Erfahrung mit der Deutschen Bahn mir gedacht, naja, also 4 Umstiege, Umsteigszeit von 2 Minuten, das kann ich so mehr oder weniger vergessen. Ja. Aber das war tatsächlich nur einmal auf dieser ganzen Reise so, dass wir einen Zug nicht erwischt haben.
Okay.
Dass wir sozusagen warten.
Und
weil sie
auf 2 Minuten umstiegen, heißt es einfach wirklich nur einen Bahnsteig wechseln oder ist der Zug einfach unter einer neuen Nummer weitergefahren?
Nee, das war schon Bahnsteig wechseln. Aber das waren sozusagen immer so abgestimmt oder ich meine, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob wir einfach Glück hatten, dass das dann zum Beispiel nur Züge waren, die am gegenüberliegenden Gleis gefahren
sind. Das hört sich nach Absicht an, tatsächlich.
Da muss ich ein bisschen an Tschechien denken. Da habe ich das auch gehabt und sehr abgefeiert. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast drin hatten, wo wirklich auch bewusst und mit Blickkontakt die Zugbegleiter oder die Verantwortlichen, manchmal ist es ja auch der Zugführer selber, glaube ich, gewesen, auch dafür gesorgt haben, dass alle ordentlich umsteigen konnten. Das heißt, man musste sich keine Sorgen machen. Die haben die auch schon signalisiert, ganz ruhig, wir sehen dich, wir wissen, da kommen 5 Personen, wir warten auf diese 5 Personen, fahren erst dann weiter. Alles im Griff, alles im Blick, weil es im kleinen Bahnhof ganz gut funktioniert und wenn der entsprechend dann im Laufe der Zeit einfach so gebaut ist, dass das mit Umsteigen einfach genauso funktioniert, dann ist das möglicherweise System. Vielleicht war das ja so.
Ja, ich meine, das würde ja auch total Sinn machen, wenn die sich irgendwie absprechen würden untereinander. Das ist.
Ich wollte eigentlich ganz gerne mal fragen, wie du die Reise vorbereitet hast. Also mit was bist du angekommen? Gar nicht vorbereitet und App geladen, so klingt es ja ein bisschen. Oder die Anfahrt geplant? Also mit welchem Planungsstand oder Wissensstand bist du in Italien angekommen? Und was ist dann vor Ort passiert? Also wie spontan war die Reise?
Also ich bin so halb unvorbereitet gekommen, auch deswegen aber, weil ich arbeitsmäßig öfter schon, also ich fahre mit meiner Arbeit jedes Jahr auf ein Schreibretreat in Italien und habe da quasi schon immer wieder die Trenitalia-App runtergeladen gehabt und so ein bisschen gewusst, wie leicht das funktioniert und wie unkompliziert auch das Zugsystem ist und dass eigentlich auch in jeden Ort mehr oder weniger irgendein Verkehrsmittel fährt. Also das ist eigentlich relativ unproblematisch. Also das wusste ich. Und als irgendwie eben hartgesottene Bahnfahrerin habe ich mir darüber eigentlich nicht wirklich Gedanken gemacht. Das heißt, ich hatte mir die App, die lösche ich dann halt immer wieder, weil mein Handy hat nicht so viel Speicherplatz. Und habe die mir dann einfach quasi vorher nochmal runtergeladen. Und hab mir am Anfang, glaube ich, so ein paar der Strecken mal angeschaut, weil ich mir gedacht habe, so, also so Dinge wie zum Beispiel, wie lang fährt man eigentlich von Neapel nach Mailand? Das konnte ich einfach nicht abschätzen, so weil ich auch so Distanzen gar nicht wirklich abschätzen kann. Um nur so ein bisschen zu schauen, ist das eigentlich realistisch, was wir da vorhaben mit diesem Stiefel in 2 Wochen. Und war davon sehr, ja, also eigentlich sehr positiv überrascht. Ich glaube, wir sind nie länger, ich glaube, das Längste, was wir dann mal gefahren sind, war 6 Stunden am Stück. Und wir sind eigentlich sonst immer so 2-3 Stunden Etappen, haben wir geschaut, dass wir machen, damit es nicht zu lange Zugfahrten einfach werden.
Das heißt, ihr habt dann die Tickets für euch gebucht quasi und dann einfach direkt in den Zug einsteigen, weil die funktionieren wunderbar mit der App, die Tickets?
Ja, ganz genau, genau. Ja. Also das heißt, wir haben das auch zum Teil einfach sehr, sehr früh, also sehr spät gemacht, sage ich mal so, also direkt am Bahnhof dann, wenn wir wussten, ah okay, jetzt haben wir es quasi geschafft. Also ich sage jetzt mal, wir sind ja in Venedig gestartet. Und Venedig ist so eine Stadt, da verliere ich mich einfach immer und verirre mich und es ist irgendwie ganz, ich finde die sehr verwirrend aufgebaut und da war uns zum Beispiel nicht ganz klar, welchen der Züge wir jetzt erwischen werden und dann haben wir halt erst am Bahnhof dann den Zug dann gekauft, der dann funktioniert hat. Da hatte ich aber tatsächlich auch eine Schwierigkeit, muss ich sagen, da weiß ich aber nicht, ob es bei der Deutschen Bahn auch so wäre, weil man kann in der Trenitalia-App die Zugtickets nur, also bis zu 5 Minuten vor Abfahrt des Zuges kaufen. Danach geht das nicht mehr, also auch nicht im Zug. Das soll wahrscheinlich verhindert werden, dass man quasi ohne Ticket einsteigt und sich das dann erst kauft, wenn die Kontrolleurinnen durchgehen.
Das hat die Deutsche Bahn jetzt geändert tatsächlich. Also es gab, also man konnte wohl 1 Minute vorher, im Nahverkehr ist es tatsächlich so, dass so 120 Sekunden ist das Limit. Mhm. Das ist so der Klassiker für die U-Bahn. Weil jetzt der Personenverkauf im Zug abgeschafft wurde, gilt es, glaube ich, 15 Minuten nach Abfahrt kann man noch ein Ticket lösen für den ICE zum Beispiel. Okay. Und dann sagt man, okay, wenn du spontan rein bist, lauf einfach in den Zug rein, kein Problem, klick dir noch im Navigator dein Ticket. Und das haben sie tatsächlich geändert.
Ah, okay. Das habe ich, glaube ich, einfach in Deutschland wahrscheinlich noch nie so spontan gemacht. Ja. Das hat sich einfach dann nur einmal dort, wo ich dann einfach den Zug nicht mehr buchen konnte, den mein Freund dann schon gebucht hatte und habe dann quasi einfach einen anderen gebucht und habe dem Schaffner dann gesagt, so ja, ich habe jetzt einfach den danach kommenden gebucht, weil es hat genauso viel gekostet und ich konnte den nicht mehr, ich weiß nicht genau warum und der hat mir das dann erklärt und es war dann auch kein Problem, aber...
Ich muss korrigieren, ja, das Limit sind 10 Minuten. Nach Abfahrt kann man quasi im Navigator oder bahn.de noch ein Ticket lösen für den jeweiligen Zug.
Ja, okay. Ist gut zu wissen. Ich bin da ja auch nicht der Experte, weil ich das so selten mache mit der Bahncard 100. Aber für alle von euch draußen, ne, gut, dass man das so tun kann. Ist gleich ganz entspannt.
Ja, ja, eben gerade wenn man so ein bisschen spontaner halt auch im Urlaub ist, ist das eigentlich schon ganz gut, wenn man das auch im Zug machen kann. Also.
Ja. Ich finde es ja cool, dass du die App da installiert hast. Das ist ja auch ein Tipp, den wir in einer der Folgen dieses Jahr auch schon gegeben haben, immer die lokalen Apps sich auch zu installieren. Die sind zwar mitunter ein bisschen unterschiedlich, aber finde ich auch sehr, also auch wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, haben auch oftmals interessante Lösungen, wo ich denke, das könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. War das auch, also meistens sind die sehr gut übersetzt. Bei der französischen war es so ein bisschen wonky, aber es ging. War das alles problemlos zu bedienen? War das gut verständlich? Hat es auch geholfen, wenn man eine Verspätung drin war? Oder wie dynamisch, wie hilfreich als Navigator war diese App?
Ich fand die total gut. Auch von der, stimmt die Sprache, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass das ja eigentlich eine Übersetzung ist natürlich. Ja. Aber die Sprache ist perfekt. Also mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Was mich sehr, sehr genervt hat, aber ich finde auch die Deutsche Bahn App ziemlich gut. Ich bin ein großer Fan von der Deutschen Bahn App, deswegen habe ich das immer damit verglichen. Aber das, also einerseits mal das Kaufen, das war super. Zum Beispiel konnte ich, was ich vielleicht in der Deutschen noch nicht versucht habe, das wisst ihr wahrscheinlich, aber ich konnte zum Beispiel meinen Partner da als Person hinterlegen und dann konnte ich immer gleich ein Ticket für ihn auch mitkaufen. So mit seinem Namen drauf, weil das immer personalisiert ist und eine Sitzplatzreservierung und so weiter. Das fand ich super. Was aber mich ein bisschen genervt hat, war, bei der Deutschen Bahn kann man ja quasi auf seine Reisen gehen und dann sein Ticket sich anzeigen lassen und sieht dort auch, auf welchem Bahnsteig fährt er los und hat er Verspätung und so weiter. Und bei der italienischen App musste man immer den Zugstatus extra abrufen. Also das war quasi, das ist nicht miteinander verbunden, dein Ticket und der Zugstatus, sondern du musst ja dann von deinem Ticket quasi die Zugnummer und dann nachschauen, ist mein Zug verspätet oder nicht und wo fährt er eigentlich ab. Und ich verstehe ein bisschen vielleicht, warum die das nicht so sehr brauchen, weil eben wirklich die Verspätung, also wir hatten nie eine Verspätung erlebt, außer einmal halt. Das heißt, vielleicht checken das die Leute nicht so häufig. Und es sind halt auch die Bahnhöfe ja super gut ausgestattet mit Anzeigen und so weiter. Und man kommt auch ohne diese Infos aus, aber ich bin es halt einfach von der Deutschen Bahn gewohnt, dass ich immer alle 2 Minuten check, hat sich jetzt das Gleis geändert oder hat sich jetzt die Abfahrtszeit geändert oder so.
Ich sage ja gerne auch, also wer Deutsche Bahn gut drauf hat, hat fast eigentlich keinem anderen Land ein Problem, weil es meistens entspannter und besser funktioniert oder irgendwie einfach nicht so dramatisch oder so dynamisch ist.
Und das heißt, eure erste Etappe ist dann von Venedig losgegangen. Ist das diesem Bahnhof, der da irgendwie auf dem in der Altstadt ist und quasi unter Wasser oder seid ihr da von dem Festlandbahnhof?
Wir sind von dem, ich wusste gar nicht, dass es einen Unterwasserbahnhof gibt. Nein, aber wir sind von einem.
Nein, es ist kein Unterwasser, aber das ist ja dieser Altstadt.
Muss er eigentlich gebaut sein, ja.
Ah, okay.
Also der mit dem Damm danach. Also man fährt erst mit dem Zug los, ich glaube, ein Sackbahnhof, also muss ja, und dann fährst du aber so einen Damm.
Ja, doch, ja. Natürlich, also wir sind quasi von Venezia Santa Lucia, ist das, glaube ich, das ist genau. auf der Insel sozusagen weggefahren und sind dann zum Hauptbahnhof, also sind quasi über den Hauptbahnhof gefahren, aber sind dort nicht eingestiegen und sind dadurch aber natürlich über die Wasserstraße sozusagen auch gefahren. Aber der Bahnhof ist mir gar nicht aufgefallen, also der Hauptbahnhof, weil wir da nicht ausgestiegen sind leider, das muss ich mir mal anschauen. Aber ich finde generell, dass die Bahnhöfe in Italien total schön sind, weil die so, also viele ja noch irgendwie alt sind. Und jetzt natürlich Mailand hat wahrscheinlich den schönsten Bahnhof überhaupt, aber auch die anderen sind irgendwie alle sehr, da hatte ich das Gefühl, alle sehr kolossal gebaut und so ein bisschen verwittert und haben so ein eigenes Flair. Der hässlichste Bahnhof wahrscheinlich war der in Neapel. Das ist einfach so ein moderner, wenn ihr da schon mal wart, Glasgebäude, Kubus, 90er Jahre Architektur.
Ja. Wahrscheinlich ein Star-Architekt, 100 Pro.
Ja, wahrscheinlich mit auch so einem Dach, das irgendwie so geschwungen ist und so. Also, naja.
Es gibt ja irgendwo. Aber gibt irgendwo den Calatrava-Bahnhof in Emilia-Romana, den Fernbahnhof. Ich bin dummerweise nur dran lang gefahren und hatte keine Zeit damals, weil das mit schönen Ecken da auch anzuhalten. Der ist ganz hübsch, weiß nicht, mal an dem lang gekommen seid. Das ist ja auch so ein bisschen in der Ecke, aber ich glaube, es ist nur ein Fernbahnhof.
Ja, nein, da sind wir nicht vorbeigekommen. Ich war auch recht begeistert von dem in Assisi. Das ist so eine Bergklosterstadt irgendwie. Ja. Und die haben auch so einen ganz schönen alten Bahnhof quasi im Tal und dann sieht man schon auf den Berg hinauf und sieht diese ganzen Klöster und das irgendwie, also man kann sich vorstellen, dass wenn früher die Leute so mit ihren Delegationen da vielleicht am Bahnhof angekommen sind und dann beeindruckt sein sollten von der tollen Aussicht, die sie haben. Cool. Das denke ich mir manchmal bei so Bahnhöfen, so dieses Herrschaftliche, was damit ja auch mal gezeigt werden sollte, hier kommst du an und hier passiert was so.
Es war ja auch Werbung für die Bahngesellschaften damals und die haben sich ja eine mit der anderen übertrumpfen wollen, was sich einfach auch in tollen Bahnhöfen ausgezahlt hat. Als neues Verkehrsmittel, letztlich auch so wie Flughäfen heute, die ja auch oft viel hermachen, nicht immer, aber oft viel hermachen, weil sie einfach auch als Tor zur Stadt und gleichzeitig zum Betreiber eine ganze Menge zeigen wollen. Ja,
ja, voll. Ich meine, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, wie da die verschiedenen Bahnhöfe. Aber ich meine, Frankfurt hat natürlich auch einen total beeindruckenden, finde ich. Den mag ich auch immer sehr gern, wenn ich hier zurückkomme.
Aber wenn wir gerade bei den Bahnhöfen sind, gibt es da eine Besonderheit, die zum Beispiel die deutschen Bahnhöfe nicht haben? Oder hast du was vermisst, was deutsche Bahnhöfe haben, aber italienische nicht?
Also was sie meistens haben, war irgendwie so ein kleines abgeranztes Café, auf Österreichisch heißt das Tschocherl, also es ist quasi so eine Bude, wo du so eingeschweißte Sandwiches bekommst, aber richtig guten Espresso und alle rauchen irgendwie noch drinnen. Das fand ich natürlich super, also weil ich stehe einfach auch so ein bisschen auf so eine alte, abgeranzten Schick.
Und das hat wahrscheinlich dann jeder Provinzbahnhof.
Ja, genau. Das gibt es auf jeden Fall überall. Das war irgendwie ganz super. Okay. Auch Gratis-Toiletten fand ich irgendwie immer ziemlich gut. Ja. Das, glaube ich, ist jetzt in Deutschland oft so, dass das ja so von so Unternehmen betrieben wird und man muss irgendwie 50 Cent zahlen oder so. Also so einfach noch diese Toiletten, die einfach in die Bahnhöfe reingebaut worden sind. Und dann halt, das gibt es aber ja in Europa eigentlich eh recht oft, dass es in den größeren Städten, dass die Tickets einfach schon zentral an bestimmten Eingängen kontrolliert werden, beziehungsweise man sie einfach scannt, so wie beim Flughafen, in so, wie sagt man, bei diesen Durchgangsschleusen.
Vereinzelungsanlagen heißt das, ne? Beziehungsweise einfach Gates oder genau. So. Ne? Oder,
ja. Ah,
genau.
Und das macht das irgendwie, ich fand das irgendwie immer sehr beruhigend, weil ich mir gedacht habe, wenn mein Zug jetzt doch woanders abfahren würde oder so, dann würden die mich da nicht durchlassen. Das heißt, wenn ich da reinkomme, ist schon mal was richtig gewesen. Genau.
Wie ist denn das System? Es gibt ja.
Achso, nee, ich wollte nur sagen, das war eben dort dann auch so, dass sie dann dort den Green Pass, also den Impfnachweis oder Testzertifikat dann bei diesen Schleusen dann gleich also auch kontrolliert haben.
Mhm. Ja, cool, konsequent. Was mich noch interessiert, es gibt ja diese beiden Systeme. Das Bahnsteig ist vorher schon bekannt und wird dann fröhlich geändert, wie bei der Deutschen Bahn, oder wird kurz vorher bekannt gegeben und dann rennen alle hin. Wie ist das in Italien? Bei größeren Bahnhöfen wahrscheinlich vor allen Dingen. Bei kleinen dürfte es eigentlich eher feststehen.
Ja, genau. Bei den kleinen ist es eigentlich immer festgestanden. Bei den großen muss ich aber sagen, in meiner Erinnerung auch zumindest so weit, wie wir da vorher dort waren. Und das war halt, das war meistens nicht so viel vorher. Ich sage jetzt mal maximal eine halbe Stunde und da stand das eigentlich schon immer fest.
Ja.
Frankreich waren es 20 Minuten, oder?
Das kann sein, ja. 20 Minuten
vorher.
Knapp. Ja.
Richtig. Dazu gibt es, an der Stelle findet ihr in den Shownotes ein Video zu Carambolage, die tatsächlich mal mit diesem Thema beschäftigt haben mit den Deutschen, die quasi ein Jahr im Voraus wissen, wo der Zug im Gleis abfährt und den Franzosen, wo es quasi 20 Minuten vorher erst feststeht. Und warum man das so macht und warum man es anders macht. So, ganz, ganz spannend. Dieser kulturelle Unterschied. Wie war es denn so preislich mit den Tickets eigentlich? Also ist es teuer? Ist es vergleichbar mit Deutschland? Ist es billiger?
Also ich habe in Deutschland die Bahncard 50, deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen, wie die richtigen Normalpreise sind. Ich hatte es jetzt, dafür, dass ich in Italien keine Bahncard habe, habe ich es als total günstig erlebt, weil ich hätte so gesagt, jetzt geschätzt, vielleicht so 80% des Ticketspreises, was ich jetzt bei der Deutschen Bahn zahlen würde mit meiner Bahncard. Und das fand ich schon, also auch gerade dafür, dass die irgendwie durchgehend klimatisiert waren und Internet hatten, dass man immer einen Sitzplatz gleich dazu hat und eine Reservierung sozusagen, fand ich das ziemlich günstig. Und wir haben dann im Endeffekt, wir haben es uns dann nämlich ausgerechnet und ich glaube, wir haben im Endeffekt für diese 2 Wochen sowas wie 400 Euro knapp gezahlt pro Person. Und das fand ich jetzt, das heißt so quasi pro Strecke, sage ich jetzt mal durchschnittlich 40 Euro, wenn wir jetzt geflogen wären und das ist quasi inklusive dem Zug dann noch zurück nach Frankfurt.
Ja,
also das fand ich schon, das ist schon günstig und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt mit Interrail zum Beispiel jetzt irgendwie günstiger kommen würde.
Vielleicht ähnlich, aber, ne? Aber es ist auf jeden Fall günstiger als ein Leihwagen, zumal die Leihwagenpreise, anders als die Bahnpreise, sehr stark angezogen haben, ist mein Eindruck. Also da zahlt man auch schon mal für ein nicht so großes Auto 2 Wochen mal so 400 bis 600 Euro. Ne? Und dann hast du noch Benzin obendrauf. Also man kommt zwar an schöne Orte, zugegebenermaßen fährt die Bahn nicht überall hin, aber es ist definitiv günstiger. Ne?
Ja. Also genau, wir waren ja eben davor 2 Wochen in Frankreich mit dem Camper, muss man natürlich auch sagen, Camper, da kann man drin schlafen und so weiter, das ist schon nochmal was anderes. Und haben aber halt für diese 2 Wochen 2.800 Euro, glaube ich, gezahlt für diesen Camper. Klar, also jetzt eben keine Accommodation Costs dazukommend, aber es ist schon nochmal echt ein großer Unterschied. Also
genau.
Und ich schaue jetzt gerade, ob ich sehe, was eigentlich unsere teuerste Zugfahrt da war, weil ich jetzt bis jetzt alle waren so um die 20 Euro, die ich da jetzt gerade gefunden habe.
Na, vermutlich die zurück nach Frankfurt.
Ja, genau, die nach Frankfurt, die ging nämlich dann über die SBB, also über die Schweizer Bahn und die hat irgendwie 110 Euro gekostet, was jetzt auch nicht so dramatisch finde. Und die von den Italienern, glaube ich, habe ich da von Rom nach Neapel, das waren 48 Euro. Das waren aber auch diese ich kann das leider überhaupt nicht aussprechen, aber diese Freccia Rossa?
Die Silberpfeile und Rotpfeile, ah, meine
ja,
ich.
Ja, genau.
Die Besatzung.
Und die sind halt besonders schnell und besonders gutes Internet und besonders komfortabel und so.
Das mich jetzt auch nochmal interessiert, generell, wie die Züge so waren, was dir da hängen geblieben ist, was dir als besonders schön, besonders praktisch oder auch vielleicht unpraktisch aufgefallen ist. Ich bin da auch jemand, der eigentlich jede Schraube absucht und dir hinterher sagen kann, ob das Schwingungsverhalten, das brauchen wir hier nicht, aber wie waren die Züge, was ist dir da aufgefallen, was würdest du gerne mitnehmen und was nicht?
Also ich fand, also es, klar, wir sind also in ganz unterschiedlichen Zügen gefahren, also wir sind quasi mit eben diesen Freccia Rossas da gefahren, wir sind mit Intercities gefahren, wir sind mit den normalen Regios gefahren und mit den, die heißen Regio Veloce oder regionale Veloce und das sind quasi so wie schnellere Regionalzüge oder besser oder luxuriösere Regionalzüge, aber halt immer noch Regionalzüge, also so verschiedene Klassen quasi von Komfort. Aber was ich echt begeistert fand, ist, dass, also es war Sommer, klar, aber die waren alle klimatisiert. Die hatten alle, bis auf die normalen Regios, also diese ganz unterste Klasse, sehr, sehr gutes WLAN. Also ich war dann einmal auf einer Konferenz, quasi auf einer Online-Konferenz, während ich im Zug war und habe dann vom Zug aus präsentiert und habe das ohne Probleme über das WLAN gemacht, also es war schon richtig gut. Und sie haben auch, aber das war wahrscheinlich auch deswegen, weil Italien hatte davor so eine krasse Hitzewelle, kurz bevor wir gekommen sind. Und da haben sie in jedem Zug so kleine Papiertüten mit Wasser, Masken und ich glaube Desinfektionsmittel oder so ausgeteilt, so als kleines, als kleines Mitnehmsel. Und das war einfach nett, ist wahrscheinlich jetzt umweltmäßig auch nicht ganz toll, aber war so ein bisschen so wie ein Bordservice. Und wir sind
Habt
aber nur.
Habt ihr gegessen an Bord? Also geht das überhaupt? Das ist die spannende Frage. Haben die Bordrestaurants?
Gute Frage. Wir haben Kaffee getrunken, da sind sie durchgegangen.
Okay.
Aber wir waren in keinem Bordrestaurant, aber ich würde das mal ganz stark annehmen, dass es das auf jeden Fall gibt. Da bin ich eigentlich auch ein Fan davon, aber das haben wir irgendwie nie geschafft.
Das aber das mit dem, auf dem, und ich rate mal, auf dem Kaffeewägelchen war auch richtiger, also eine gute Maschine wahrscheinlich drauf, oder?
Ja, genau.
Also ja, das war meine, ich war jetzt bisher nur einmal in Italien, aber ich bin ja von St. Moritz nach Mailand über Triano und bis Triano fährt ja die Rätische Bahn, das ist alles noch ganz harmlos. Aber quasi sobald man die italienische Grenze überschritten hatte, kam eine Frau mit einem großen Wägelchen, auf dem stand eine richtige Espressomaschine.
Ja.
Keine Pumpkannen, deutscher Style, sondern wirklich richtiger Kaffee. Mhm. Und es gab Grappa. So.
Oh.
So. Ja. Das war mein erster Eindruck von Italien, dass mit dem Kaffee da wirklich ernst genommen wird.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, beim Zurückfahren gab's im Bord, also da war ich kurz im Bordrestaurant auch für einen Kaffee und da gab es auch Aperol Spritz, das fand ich auch sehr nett. Und die haben sie auch richtig schön sozusagen zubereitet, das war auch sehr ästhetisch ansprechend. Und quasi in dem, als ich bei einer anderen Italienreise dann ein bisschen später von Frankfurt weggefahren bin, war ich auch schon ganz verzweifelt, das war so um 6 Uhr in der Früh oder so und ich dachte mir, gut, ich habe es nicht mehr geschafft, mir irgendwo einen Kaffee zum Mitnehmen zu besorgen und dann war natürlich das Bordrestaurant ausgefallen und ich habe irgendwie bis Italien warten müssen, bis ich einen Kaffee bekommen habe, aber dafür war es dann der beste Kaffee, den ich je in einem Zug getrunken habe, glaube ich, also
ja.
Das kann man sagen.
Ich nehme auch an, nicht unbedingt jetzt überteuert, sondern tendenziell eher günstig, oder?
Ich glaube, die haben, ich weiß aber nicht, ob das auch auf die Bahnen zutrifft, aber die haben ja so einen, so wie bei uns die Buchpreisbindung, haben die so eine Espresso-Preisbindung.
Ernsthaft?
Und ich glaube, du darfst nicht mehr, ja, du darfst nicht mehr als 1,20 oder 1,40 oder vielleicht haben sie es jetzt schon angezogen, für einen Espresso verlangen. Und
wow,
halt je nachdem.
Ich war ja schon ein paar Metallien, das wusste ich nicht.
Mhm.
Das ist das schönste Wort des Tages, Espresso-Preisbindung. Wow, ja.
Das klingt sicher auf Italienisch nochmal schöner. Als
Was würdest du sagen, war denn der schönste Streckenabschnitt, den du da gefahren bist in Italien?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also wir sind dann von Neapel die Westküste hinaufgefahren und das ist eine total schöne Strecke. Ich schaue mal, ob ich die auf Google finde. Aber da sieht man eigentlich durchgängig das Meer. Und wir sind sozusagen an der Küste irgendwie 4 Stunden einfach entlang gefahren und das ist sozusagen den Sonnenuntergang, also wir haben damals quasi den Sonnenuntergang gesehen und Strand und so weiter. Also das war quasi von Neapel nach Genua. Das war schon sehr, also pittoresk sozusagen. Das ist ja sozusagen
auch Bahnstrecken am Meer, ist ja auch nochmal so ein Ding für sich, glaube ich, ne? Wenn man einfach die ganze Zeit rausgucken kann, am besten eben Sonnenuntergang, genau. Da habe ich gerade auch, ich gucke gerade ein bisschen Zugvideos aus Sehnsucht und bin ein bisschen in der spanischen Küste rumgefahren. Mm-hmm. Das ist toll.
Ja, voll.
Was würdest du denn Leuten empfehlen, die vielleicht das erste Mal nach Italien mit dem Zug fahren würden? Was gibt es so, was sollte man unbedingt mal machen? Oder was ist quasi so für Anfängerinnen das Sinnvollste?
Also ich fand es einfach total praktisch, mir diese App runterzuladen. Ich glaube, ohne das wäre ich nicht weit gekommen. Und ansonsten muss man eigentlich überhaupt nichts wissen. Das war so baby einfach und auch überall, wo wir hin wollten, also wirklich in kleinere Orte auch, gab es auf jeden Fall immer eine Zugverbindung, super Umstiege, keine Probleme. Man hat eben immer eine Sitzplatzreservierung dabei. Das heißt, es gibt keine... Also es gibt jetzt irgendwie nicht so das Gedrängel um jetzt einen Sitzplatz oder so.
Auch im Regionalzug?
Auch im Regionalzug, ja.
Oh, das ist gut. Das ist wow.
Mhm. Mhm. Das war schon, also klar, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin dann eben auch mit Arbeitskolleginnen öfter gefahren, wenn man dann so in größeren Gruppen fährt, dann müsste man halt die Buchung auch zusammen machen, sonst sitzt man halt gestückelt. Klar. Also die haben dann auch kontrolliert, die Schaffnerinnen, ob man da auch wirklich sitzt, wo man sollte. Und sonst war, ja, also war es alles sehr, sehr selbsterklärend. Und ja, was sollte man sonst noch tun? Wahrscheinlich könnte man sich schon sozusagen mal die Distanzen und die Zugverbindungen sozusagen anschauen, weil was wir dann ein paar Mal hatten, ist, dass wir verschiedenste Strecken mehrfach gefahren sind, weil wir unseren Reiseplan sozusagen nicht auf die Bahnstreckennetze abgestimmt haben. Das heißt, wir sind ziemlich oft über Bologna gefahren, das ist so ein Knotenpunkt, und sind dann halt nach oben und unten und rechts und links über Bologna so. Und dasselbe halt auch mit Genua und Mailand. Also da sind wir dann auch zuerst von Neapel nach Mailand, um dann wieder nach Genua zu kommen. Also so ein bisschen... das könnte man sich schon auch ein bisschen an die Bahnstrecken vielleicht anpassen, wenn man da eben keine Lust drauf hat, zweimal denselben Bahnhof zu sehen.
Ich glaube, Mailand ist auch wahrscheinlich der Startpunkt, den man so hat, weil das ist der Ort, wo quasi der Zug aus dem Gotthardtunnel aus Deutschland bis aus der Schweiz ankommt. Mhm. Das ist ja das aktuell gerade das, wo man halt endet, wenn man quasi aus Deutschland Richtung Italien fährt, außer man fährt wirklich über die Berge.
Ja, 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 klar. Ich meine eben, ja.
Ich wollte noch schnell noch einwerfen, das ist, glaube ich, echt ein Tipp, wenn ihr unterwegs seid in fremden Landen und spontan Zug fahrt, einfach eine Papierkarte besorgen. Also das hatte ich auch in dem, gibt es ja diesen oft zitierten Zugroman aus Spanien, hat das auch so gemacht, einfach eine Karte, um das zu planen. Die kriegt man ja irgendwo, gibt es sicherlich auch digital, aber eine schöne Papierkarte ist da vielleicht echt mal hilfreich und ausnahmsweise mal nicht die App im Vorderen. Vom Vorteil.
Ja, ja, stimmt, ja, dass man sich das dann wirklich so mal mit den Streckennetzen irgendwie anschaut, das wäre sicher. Es ist ja auch irgendwie interessant, wenn man sich das dann mal so anschaut, wo kommt man eigentlich hin und wo ist es irgendwie nicht so gut angebunden.
Genau.
Ich wollte nur noch vorher zu Milan oder Mailand sagen. Ich bin ja öfter dann quasi aus Wien gefahren und da gibt es eine ganz tolle Verbindung zwischen Wien und Venedig mit dem Nightjet. Das heißt, du legst dich einfach quasi um 10 Uhr nachts in den Zug und dann wachst du in Venedig auf und das ist irgendwie, also ja, solche
Ich bekomme Fernschmerzen.
Nightjets. Ja.
Ja. Im Winter.
Diese Verbindung hatte die Deutsche Bahn auch mal zwischen München und Venedig, wurde aber natürlich eingestellt, weil lohnte sich ja nicht.
Ja, das ist so, also ich meine, es geht jetzt ein bisschen weg von dieser Italienreise, aber also ich finde so Nightjets oder Übernachtzugfahren ist halt einfach eines der besten Dinge, die man machen kann. Und wenn man dann auch noch diesen Luxus hat von seiner Einzelkabine, also ich weiß nicht, das, da geht mein Herz gleich auf, das finde ich, ist das, ich finde das so toll, ich finde das so schlimm, warum die Deutsche Bahn das nicht mehr macht oder nicht macht. Aber naja, anderes Thema.
Was mich noch interessieren würde, wie denn eigentlich die Bahnfahrenden selbst sind. Also das ist ja auch von Land zu Land verschieden. Auch da würde ich fast sagen, wenn man Deutschland kennt und gewohnt ist, dann wird es eigentlich nur besser. Ist das in Italien auch so gewesen?
Ja, also ich meine, es war schon auch so, dass wir sind ja im August quasi gereist und im August ist in Italien ja quasi Ferien und das meiste hat auch zu und die Leute sind irgendwie an Badeseen oder am Meer oder in kühleren Gefilden. Und das heißt, es waren eigentlich alle Züge und vielleicht auch Corona-bedingt extrem leer. Also wir hatten nie diese Situation, dass man sich eben, also dass zum Beispiel Menschen neben uns gesessen wären. Ja. Also das so voll war es nie. Und ich habe auch, glaube ich, nirgends jemanden essen sehen. Die Leute haben alle immer Maske getragen, also es war ja schon während Corona. Also es war eigentlich eine sehr angepasste und sehr angenehme und dezente Mitreisende, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, also jetzt auch im Vergleich zu so, ja, ich war kurz vorher, bin ich gefahren nach Polen, auch mit dem Zug nach Warschau. Und da muss ich echt sagen, also die polnischen Bahnfahrenden, das war wirklich eine Art von chaotischer.
Das hat mir dieses Jahr auch schon.
Ja, genau. Und ich meine, auch total interessant, weil du wirklich so diese gemerkt hast, so wo ist jetzt Frankfurt Oder und dann beginnt die polnische Bahn und dann sind die Menschen da irgendwie ganz anders in dieser Bahn. Also wie sie sich da irgendwie, also wie man sich auch zu Hause fühlt, wie man sich ausbreitet, was man irgendwie, wie man schläft, wie man isst und so weiter. Also ich hatte da das Gefühl, in Polen haben wirklich die Leute die Bahn so als ihr zweites Wohnzimmer ein bisschen gesehen. Und in Italien war es jetzt aber also völlig dezent und keine Telefoniererei am Handy, keine Esserei vom Kebab oder so, ja.
Das ist aber auch wirklich so in Deutschland, zumindest in Deutschland auch sehr stark beliebt, ein warmes, riechendes Fleischgericht auszubereiten neben dir und dann geht das auch echt mal lange nicht weg. Das, boah.
Ja, aber ich muss auch selber sagen, ich bin ja auch so sozialisiert, aber diese deutschen Familien oder auch Paare, die dann erstmal so 5 Minuten nachdem die Bahn losgefahren ist, ihr Picknick ausbreiten. Und ich kenne das aber auch von mir selber, wenn ich so ohne 5 Sandwiches, 3 Äpfel, 3 Liter Wasser in der Bahn sitzt, werde ich ganz unrund und denke mir, ich werde jetzt verhungern in den nächsten 2 Stunden. Also das ist schon so eine deutsche Sozialisation, dass man sich denkt, so jetzt bin ich in der Bahn, jetzt muss aber das Picknick ausgepackt werden, oder? Also das kenne ich aus keinem anderen Land.
Keine Ahnung. Aber es liegt vielleicht auch daran, als Pendler esse ich halt sowieso nie was im Zug. Da esse ich halt vorher und danach und irgendwie hat sich das bei mir nicht so. Aber ich sehe es ja, dass sich viele so das auch so haben, ja.
Ja, voll. Also das, aber vielleicht eben das Kaffee trinken und das wäre vielleicht der einzige Unterschied. Waren tatsächlich fast alle, die wir gesehen hatten halt zumindest irgendwie so einen kleinen Pappbecher vor sich stehen und haben dafür die Maske dann abgezogen, aber sonst.
Statt Bier ist es dann Kaffee.
Das heißt, das habe ich ja schon rausgehört, dass du öfters auch in Italien bist, aber du würdest das, glaube ich, vielen ans Herzen legen, sich Italien auch mit dem Zug anzuschauen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens, weil ich finde, das Bahnnetz wirklich sehr, sehr gut ist für fast alle Orte, wo man gerne hinwollen würde oder könnte, weil die Züge super komfortabel sind, weil wirklich, also das ist was mich wahnsinnig macht an der Deutschen Bahn, ist einfach die Verspätung. Und dass es das nicht gibt, dass man wirklich so planen kann. So, ich fahre von dort nach dort und es wird sich ausgehen, wie die Österreicherinnen sagen. Also es wird sozusagen zeitlich klappen. Das ist einfach so ein großer Komfort- und Unstresslevel. Und eben wie gesagt, wir sind durch diesen ganzen Stiefel gefahren in 14 Tagen. Das war natürlich schon ein bisschen viel Bahnfahren. Aber man kommt einfach total schnell an sehr, sehr viele Orte. Italien ist ja auch klein, das heißt, das sind nicht so lange Strecken, aber das eignet sich halt total, das mit dem Zug zu machen, gerade wenn man so nah wohnt wie jetzt eben Menschen in Deutschland, wo man ja wirklich nicht einmal dorthin fliegen muss, sondern eigentlich auch sehr gut eben nach Mailand kommt.
Ja. Cornelis, hast du noch was zum Abschluss? Oh, sorry.
Ja, vielleicht nur eine Sache. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass je nachdem, wo man halt in Deutschland angesiedelt ist, muss man ja manchmal durch die Schweiz fahren. Und die dadurch, dass die nicht bei der Europäischen Union ist, sind diese ja, Zugverbindungen ja nicht so ganz abgestimmt aufeinander, kommt mir zumindest so vor. Und das finde ich immer so ein bisschen nervig, auch beim Ticket kaufen. Wir mussten da dann öfter schon dann das deutsche Ticket bis Konstanz und dann von der Schweizer Bahn nach Italien zum Beispiel, und man konnte das quasi nicht in einem kaufen. Das ist ein bisschen nervig, aber das wäre jetzt auch alles.
Also zumindestens, ja, für das Ticket von Frankfurt bis Mailand sollte eigentlich durchgängig bei der Deutschen Bahn buchbar sein, weil es gibt auch ein Italien-Spezial als Sparpreis, meiner Kenntnis nach. Okay. Das ist auch, die Besonderheit ist ja, das ist jetzt hier für die Nerds, dieser Eurocity, der von Schweiz nach Mailand durch den Gotthard fährt, ist ein Eurocity. Mhm. Die Schweiz kennt keine höhere Zugkategorie dafür. Das Problem ist ja nur, in Deutschland ist der Eurocity ja Produktkategorie B und damit quasi preiswerter als der ICE. Das, wenn man aber das Rollmaterial da sieht, das ist schon das Beste, was so die Schweiz an Zugmaterial aufbringen konnte. Das ist schon ICE-Qualität. Deswegen heißt der Zug in Deutschland ICE, und zwar Eurocity Express, damit man den in Produktkategorie A packen kann und das ein bisschen mehr Geld rausholen kann. Genau. Das ist, weil die Deutsche Bahn ja mit seinen, die Deutsche Bahn ja immer noch an der Preiskategorie A und B festhalten möchte. Mhm. Und man lieber die Leute über den Tisch zieht, indem man die Verbindung immer mal wieder von ICE auf Intercity ICE umwandelt, und dann man den Leuten mal wieder ein bisschen mehr abnehmen kann. Ja. Ja. Das heißt, der von Frankfurt nach Mailand heißt bis zur bis zur spanischen Grenze ECE. Und danach ist wieder ECE.
Ah, okay.
Das andere Problem, was man natürlich im Blick behalten muss durch die Schweiz, ist, dass, ich weiß nicht, wie es bei den meisten Verträgen ist, aber nicht jeder Handyvertrag hat die Schweiz passend mit drin.
Oft ja, manchmal nein.
Man muss also schon vorher gucken. Wenn man halt durchfährt, das ist möglicherweise schon noch ein Problem.
Damit habe ich auch traumatisierende Erfahrungen gemacht.
Echt?
Ja.
Okay.
Also das war noch zu dieser Zeit, wo auch so Roaming total viel gekostet hat. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wäre, aber ich habe irgendwie so gefühlte 5 Minuten im Durchfahren der Schweiz meine Daten nicht ausgeschaltet und hatte sofort eine 60-Euro-Rechnung. Also ja.
Ah. Ja.
Das ist echt ein guter Tipp. Sofort.
Das ist ja der Monaco-Trick, das kann ich einfach nochmal als Tipp mitgeben, auch wenn es nicht zugrelevant ist, aber wenn man durch Monte Carlo durchfährt, dann, die haben seit kurzem, seit ein paar Jahren eigene Handysender, also so drei, ein eigenes Netz, und sie sind dann nicht im Roaming mit drin. Lange Zeit wurden die bei Frankreich bestrahlt und waren mit drin, das heißt, wenn man jetzt durchfährt, dann gibt es einfach mal zack, buff, teuer. Mhm. Einmal nur so. Also aufpassen, wenn ihr durch Monte Carlo fahrt, dann macht bitte euer Handy aus. Oder prüft das vorher. Ja, zum Abschluss vielleicht, gab es irgendeine Geschichte, jetzt nicht direkt zugrelevant, aber was du aus den Zugfahrten noch teilen kannst, verrückte Begebenheiten, irgendeine Abschlussgeschichte, wofür es sich allein gelohnt hat, die Reise zu machen?
Also ich meine, für Italien lohnt es sich natürlich überhaupt immer, Reisen zu machen. Ich habe tatsächlich einmal meinen Koffer zerstört, während ich einem Zug nachgelaufen bin und den Koffer dann versucht habe, in den Zug reinzubuchten, und dann hatte ich so zu buchten und dann hatte ich nur noch den Griff in der Hand, und es war eine sehr dramatische, also man muss sich das so vorstellen, der Zug ist schon fast losgefahren, also ich übertreibe jetzt, und mein Koffer war da schon drinnen und ich hatte nur noch das Ding in der Hand und bin dann noch reingejumpt. Das war auf jeden Fall ein Highlight, aber natürlich, ich meine, Italien ist halt einfach extrem schön, und wer noch nicht in Neapel war, muss auch auf jeden Fall dorthin, würde ich sagen, wahrscheinlich am besten immer in einer anderen, also in einer nicht Hochsaison, wenn man sich das irgendwie beruflich so einteilen kann. Aber, und Assisi ist auch wunderschön, und es sind einfach total viele wunderschöne Orte, also einfach große Italien-Liebe und Reiseempfehlung.
Cool.
Da kann man jetzt irgendwie gar keinen irgendwie Highlight so sagen, aber eine so sehr, sehr schöne Sache, die hat sogar auch ein bisschen was mit Bahnfahren zu tun, war auch noch, wir sind dann am Ende eben in Mailand gewesen und die haben diesen tollen Bahnhof und wir haben dann uns auch ein Picknick gekauft und haben einfach in diesem kleinen Park vor dem Bahnhof gepicknickt und auf diesen Blick auf den Bahnhof gehabt und das war irgendwie total schön und Jugendliche sind neben uns Skateboard gefahren wie in den 90ern und es hat irgendwie ein besonderes Flair, also wenn man da Zeit totschlagen muss in Mailand beim Bahnhof, ist es glaube ich keine verlorene Zeit. Ja, aber es gibt viele Highlights, also ein paar so Erinnerungen toll. Dran.
Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht und wahrscheinlich uns allen an sich nochmal reinzudenken, mitzufahren und vielleicht in Gedanken im nächsten Sommer, vielleicht nicht im Hochsommer, deswegen antizyklisch fahren. Juni oder September sind tolle Monate, August zu Ende vielleicht noch, teilweise im Süden, auch im Winter noch nett im Süden. Ja, das sind Gedanken schon mal vorzuplanen und damit im Zug. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Mitnehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Die schönen Eindrücke.
Ja. Super.
Ja. Ja.
Genau. Und damit verabschieden wir uns beide. Vielleicht, ich glaube, jetzt war es wirklich der letzte Beitrag in unserer kleinen Reihe zum Europäischen Jahr der Schiene 2021. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hoffen, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder hören. Es gibt Ideen und Möglichkeiten. Mal schauen, ob die sich ergeben. Und bis dahin wünschen wir euch gute Fahrt.
Gute Fahrt ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.
Bahnhelden.